Ich möchte es mit dem Teleroboter eigentlich gar nicht abstrakter gestalten, sondern eigentlich möchte ich Ihnen so ein bisschen in den nächsten Minuten näher bringen, wie man die Telemedizin relativ einfach und unkompliziert in den Alltag integrieren kann. Und wie will ich das machen? Ich will Ihnen eigentlich so ein bisschen unsere Geschichte und unseren Weg zur Telemedizin und zu einem telemedizinischen Zentrum, das wir mittlerweile seit 2018 haben, zeigen und ihn anhand dessen eigentlich so ein bisschen näher bringen, dass sowas durchaus etablierbar ist in einem klinischen Alltag. Wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen oder wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, dass Telemedizin eventuell wichtig sein könnte oder eine Notwendigkeit haben könnte im klinischen, intensivmedizinischen Alltag. Und wenn man sich hier diese Daten einmal anschaut, das sind Daten aus Deutschland, zur Krankenhausstruktur, dann sieht man, dass wir relativ viele Patienten in den Krankenhäusern behandeln, dass wir auch relativ viele beatmete Patienten in den Krankenhäusern behandeln, dass aber ein großer Teil dieser Patienten vorwiegend auch in Mittelgrößen und dass ein Teil dieser Patienten vorwiegend auch in mittelgroßen oder auch in kleineren Krankenhäusern behandelt wird. Und was sind unsere Herausforderungen, die uns letztendlich weitergeführt haben in unserer Überlegung zur Telemedizin? Wenn wir das jetzt einmal sehen, also wir wissen, wir haben relativ viele Patienten, wir haben auch einen großen Anteil der beatmeten Patienten, die in kleineren und auch mittelgrößeren Häusern behandelt werden, dann muss man ja auch überlegen, gerade die letzten 2,5, 3 Jahre mit der Covid-Pandemie haben es gezeigt, haben wir denn genug Kapazität für diese Patienten und haben wir genug Beatmungskapazität? Und was ist der nächste wesentliche Punkt, ist, haben wir denn genug Spezialisten und genug Expertise in allen Krankenhäusern landesweit, die diese Behandlung unserer Patienten realisieren können? Und wir haben das eben bei Frau Professor Keller schon kurz gesehen. Ne? Das ist eine PubMed-Suche zu Intensive Care oder Critical Care in dem Jahresbereich 2019 bis 2022. Und was man hier sieht, dass wir fast 200.000 Ergebnisse haben. Und da ist natürlich die große nächste Herausforderung ist, wie bekommt man denn diese Evidenz einmal kanalisiert und wie bekommen wir denn diese Evidenz zu unseren Patienten und zu den ärztlichen, pflegerischen Kollegen, die diese Patienten in allen Krankenhäusern landesweit behandeln sollen. Das hat dazu geführt, dass man darüber nachgedacht hat oder sich überlegt hat, was gibt es denn für ein System, das das vielleicht optimieren kann und dass das nicht nur in einem Krankenhaus optimieren kann, sondern in einem Netzwerk von Krankenhäusern und mehreren Krankenhäusern. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir im Jahr 2017 mit einem InnoFo-Projekt begonnen haben, dem sogenannten Enhanced Recovery After Intensive Care, das den Einsatz von Telemedizin auf deutschen Intensivstationen zur Verbesserung der Qualität untersucht hat. Da waren 11 Krankenhäuser in Deutschland, beziehungsweise in Berlin und der Umgebung in Brandenburg integriert. Und was war unsere Intervention telemedizinisch? Wir haben die intensivmedizinischen Qualitätsindikatoren der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin und Notfallmedizin eingeführt in unseren telemedizinischen Visiten und haben die Auswirkungen auf die intensivmedizinische Versorgung der Patienten und das Patienten-Outcome untersucht. Und um das Ganze nicht mehr ganz so abstrakt zu gestalten, habe ich einen Film mitgebracht, um mir zu zeigen, wie wir das gemacht haben. Das ist unser erstes telemedizinisches Zentrum gewesen. Das war letztendlich waren es 2 kleine Büroräume, in denen wir das begonnen haben. Das ist jetzt tatsächlich gestellt. Das ist bei uns auf der Intensivstation in der Charité im Virchow-Klinikum. Und das ist letztendlich tatsächlich ein Teleroboter, den wir teilweise anwenden. Ich zeige Ihnen nachher auch noch andere Systeme, die man nutzen kann. Und die hier durch gemeinsame Konsultation eines Patienten zum Einsatz gekommen sind. Ein relativ hoch auflösendes System, muss man sagen. Das heißt, Sie können mit Nutzung dieses Gerätes Patienten Pupillengröße etc. beurteilen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben schon über Datenschutz und Daten geredet. Man muss das natürlich auch dokumentieren. Der Datenschutz dahinter und die Dokumentation, das würde einen eigenen Vortrag von 3 Stunden, glaube ich, füllen, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle. Wir sind immer noch dabei, mit unserem Datenschutz darüber zu diskutieren, kontinuierlich. Was haben wir genutzt? Wir haben eine Dokumentationsplattform, in der die Information pseudonymisiert über den Patienten gespeichert wird, in der die Konsultation dokumentiert wird, das ausgedruckt wird. Und dann, man muss tatsächlich sagen, das war der Wunsch des Berliner Datenschutzes, wir haben es damals gefaxt. Die Herstellung einer Schnittstelle zu den anderen Krankenhäusern, um Radiologiebefunde zu teilen, um Laborbefunde zu teilen, um andere Patienteninformationen zu teilen, war nicht möglich. Es ging tatsächlich nur über diese Dokumentationsplattform und das Ergebnis sollte dann auch gefaxt werden. Ergebnisse gibt es mittlerweile auch schon. Dieses erste Telemedizinprojekt, das wir hatten, ist im März 2020 quasi beendet worden. Wir haben bis zu 30 Televisiten pro Tag gemacht. 11 Krankenhäuser hatte ich Ihnen schon genannt. Es waren in dem Team 7 Fachärzte und 4 Intensivpflegekräfte involviert. Wir haben gemeinsam 1463 Patienten gesehen. Und was man sagen muss, wir hatten bei 7 von 8 Divi-Qualitätsindikatoren eine signifikante Verbesserung. Und hier habe ich Ihnen die noch einmal kurz mitgebracht. Das ist Sedierung, das ist Beatmung, das ist enterale Ernährung und so weiter. Was ist dann passiert? Ich habe gerade eben gesagt, das Projekt war beendet im März 2020. Im März 2020 kam Covid. Und mit Covid kommt das, glaube ich, nochmal ganz besonders aufs Tableau. Professor Keller hat es vorhin auch schon gezeigt. Wir hatten auf einmal ganz viel Information. Erst hatten wir gar keine Information. Dann kam immer mehr Information und immer mehr Information. Und es stand natürlich die Frage, wie viel Evidenz ist dahinter? Nach welchen Therapieempfehlungen soll man sich richten? Sind es überhaupt Therapieempfehlungen? Und dann kam natürlich die nächste Frage, wie kriegen wir diese kanalisierten Therapieempfehlungen noch zu unseren Patienten und zu ganz vielen Kollegen, die diese Patienten behandeln sollen. Das hat dazu geführt, dass wir beispielhaft jetzt hier auch wieder für Berlin ein gemeinsames Konzept mit dem Robert-Koch-Institut und dem Senat der Stadt Berlin entwickelt haben, das sogenannte Safe Berlin at Covid-19 Konzept. Man hat nämlich gedacht, wir haben doch jetzt schon ein funktionierendes telemedizinisches Netzwerk mit 10 Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg. Warum können wir das denn nicht erweitern und es dafür nutzen, die Informationen, die wir jetzt zur Covid-Behandlung gesammelt haben, kanalisiert haben, gemeinsam mit dem RKI, an so viele Kollegen wie möglich zu bringen. Und tatsächlich gesagt, getan, es ist nicht immer so in Berlin, aber da hat es tatsächlich funktioniert. Es wurde relativ schnell das Telemedizin-Netzwerk auf 28 Krankenhäuser erweitert. Das sind Krankenhäuser in Berlin gewesen, das sind aber auch wieder Krankenhäuser in der Umgebung gewesen. Und dieses System wurde dann nicht nur dazu genutzt, um telemedizinische Beratung zu machen, sondern es wurde dazu genutzt, um Therapieempfehlungen weiterzugeben, um Informationen weiterzugeben und auch um die Verteilung von intensivpflichtigen Covid-19-Patienten innerhalb von Berlin zu koordinieren, indem diese Patienten durch das Telemedizin-Team gesehen wurden und man dann gesehen hat oder geschaut hat, wo sind die am besten aufgehoben. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass das nicht nur in Berlin stattgefunden hat und in Brandenburg, sondern auch hier gemeinsam mit dem RKI hat man überlegt, wenn das noch ein funktionierendes System ist, um Informationen zu verbreiten, warum nutzen wir das nicht deutschlandweit? Das hat dazu geführt, dass das Telemedizin-Netzwerk noch ein klein wenig erweitert wurde, und zwar um einige Kliniken innerhalb Deutschlands. Und was ist dann passiert? Man hat sich gedacht, wenn das innerhalb Deutschland funktioniert, nämlich national, warum gucken wir nicht, ob wir das nicht auch international weiter erweitern können? Der Hintergrund hinter dieser internationalen Erweiterung sind tatsächlich Anfragen gewesen, die primär an das Deutsche Gesundheitsministerium gingen, dann über das Gesundheitsministerium an das Robert-Koch-Institut und dann über die gemeinsame Zusammenarbeit an das Telemedizin-Netzwerk. Und es waren Anfragen anderer Länder in der Unterstützung der Covid-Behandlung. Was hat man als erstes gemacht? Es sind Missionen entstanden daraus. Das heißt, es sind Gruppen aus Intensivmedizinern in verschiedene Länder, Usbekistan, hier Kosovo, Iran, Montenegro gefahren und haben dort für circa 2 Wochen Intensivstationen besucht, haben geschaut, wie ist die Behandlung dort, was kann man da verbessern. Was man relativ schnell herausgefunden hat, ist, dass das immense Limitationen hat. Das ist zeitlich begrenzt, das heißt, sie sind da irgendwie 2, 3 Wochen, wenn überhaupt. Das ist personell begrenzt und was passiert danach? Man kann innerhalb von 3 Wochen nicht Wissen vermitteln, das erstens noch gar nicht da ist, sondern zwar wachsendes Wissen, gerade was Covid betrifft und das halt einfach dann auch nicht nachgeheilt werden kann. Was ist daraus entstanden? Wir sind einen Schritt weiter gegangen zunächst, nämlich indem wir Ausbildungsprogramme gestartet haben. Alles in Zugehörigkeit zu dem Telemedizin-Netzwerk, das wir aufgebaut hatten. Das heißt, wir haben Workshops, Webinare gemacht in, das eine ist hier Uganda, also Afrika, wieder in Usbekistan, aber auch in Ruanda und Namibia. Und was haben wir noch getan? Wir haben diese Ausbildung unterstützt. Wir haben nachfolgend einzelne Länder telemedizinisch angebunden, um die Ausbildung, die wir durch Programme, durch Workshops etc. begonnen haben, zu unterstützen. Und wo hat das Ganze angefangen? Das Ganze hat in Usbekistan angefangen. Das war eine unserer ersten Missionen im November 2020. Und wie ich Ihnen eben schon gezeigt habe, haben wir mit Ausbildung begonnen. Das heißt, wir haben Webinare gemacht zu Beginn, die nicht nur dazu da waren, um Wissen zu vermitteln, sondern einfach auch, um ein funktionierendes Team zu generieren, da auch viel Skepsis auf der anderen Seite war, wenn plötzlich jemand aus Deutschland kommt und Ihnen sagen möchte, wie man Intensivmedizin machen möchte. Die erste telemedizinische Visite haben wir im März 2021 im Notfallkrankenhaus in Taschkent gemacht. Es ging relativ schnell, dass ein zweites Krankenhaus angeschlossen wurde, nämlich im Mai 2021. Das ist das Covid-versorgende Krankenhaus dort in Taschkent gewesen. Und wir machen immer noch 5-mal pro Woche gemeinsame Patientenvisiten. Mittlerweile nur noch im Notfallkrankenhaus, weil das Covid-versorgende Krankenhaus geschlossen wurde, weil es tatsächlich ein nur extra für Covid etabliertes Krankenhaus gewesen ist. Und wir haben mittlerweile über 350 gemeinsame Konsultationen in 18 Monaten gemacht. Das nächste Land, was dazugekommen ist, ist Südafrika. Auch hier der erste Kontakt schon im April 2021. Da stellt man sich die Frage, warum brauchen die denn das? Wenn man hier einmal die Krankenhäuser anschaut, die da in das Telemedizinsystem integriert wurden. Das ist einmal das Steve Biko Academic Hospital der Universität von Pretoria und einmal das Tiger Berg Hospital der Stellenbosch Universität, wo man sagen muss, das sind beides Kliniken, die medizinische Versorgung machen, die unserer gleichbedeutend ist. Und man muss auch tatsächlich sagen, hier ist es ein anderes Modell. Hier ist es tatsächlich sehr viel Wissensaustausch. Wir machen weiterhin gemeinsame Patientenvisiten. Aber hier muss man sagen, sowohl das Team bei uns als auch das Team in Südafrika lernt davon. Und es ist der größte Anteil dieser Konsultationen sind tatsächlich Wissensaustausch und auch Erfahrungsaustausch. Also eine ganz nette Geschichte aus dieser Kooperation ist tatsächlich, dass als letztes Jahr im November die Omikron-Variante das erste Mal in Südafrika aufgekommen ist, hatten wir gerade mit Televisiten begonnen und man muss sagen, dass über das Telemedizin-Netzwerk der Charité die ersten gemeinsamen Telefonkonferenzen mit dem Virologen in Stellenbosch gemacht wurden, um über Omikron zu reden und über die Erfahrungen, die sie bereits in Südafrika gemacht haben. Also das ist einfach auch, um zu zeigen, das ist auch Telemedizin und das kann dafür auch genutzt werden. Gehen wir weiter, bleiben wir in Europa, kommen wir nach Montenegro. Auch hier begonnen mit einer Mission im März 2021. Das ist die Universitätsklinik in Podgorica, das klinische Zentrum. Auch hier Webinare und auch hier wieder ein angepasstes Ausbildungssystem. Hier ist es nämlich so gewesen, dass wir tatsächlich vor Ort Schulungen von Kollegen der Intensivstation in Podgorica nach Berlin geholt haben. Dort bei uns ein zweiwöchiges oder einwöchiges Tutorial durchgeführt haben und diese erlernten Fähigkeiten letztendlich durch die telemedizinische Visite wieder unterstützt haben. Auch hier der Lerneffekt nicht ganz gering. Wir haben gemerkt, es macht keinen Sinn, die Kollegen nach Deutschland zu holen, sondern es macht viel mehr Sinn, die Ausbildung dort im Land zu machen. Die jetzigen Tutorials, die weiterhin laufen, sind im Land und werden dann weiterhin telemedizinisch unterstützt. Und es ist auch so, dass bestimmte intensivmedizinische Bereiche abgehandelt werden. Also, dass man tatsächlich sagt, okay, wir schauen uns primär die nächsten 3 Wochen die Beatmung der Patienten an und versuchen wirklich mal, das andere auszublenden, um einfach den Lerneffekt zu erhöhen. Das nächste Land ist Uganda. Auch hier der erste Kontakt schon 2021, auch hier Webinare, auch hier ein Telegerät vor Ort. Allerdings muss man sagen, dass die ugandischen Kollegen das Ganze ein wenig skeptischer gesehen haben und es daher im Moment eine Analyse der Akzeptanz und Anwendbarkeit im Krankenhaus gibt. Das ist auch eine Zusammenarbeit mit der Universität und dem Universitätskrankenhaus. Und ich glaube, gerade die afrikanischen Länder, so Länder wie Uganda, die sind halt schon aufgrund von vielen Untersuchungen und auch Medikamentenstudien, die in den Ländern gelaufen sind, recht skeptisch Neuerungen gegenüber. Und man muss sagen, dass die Krankenhausleitung ganz explizit gesagt hat, wir wollen nicht das nächste Versuchsobjekt sein. Daraufhin ist diese Analyse der Akzeptanz und Anwendbarkeit entstanden aus dem ugandischen Team heraus, weil der Wunsch nach der Kooperation besteht. Und wir sind im Moment dabei, das durchzuführen. Sieht ganz interessant aus. Ist auch für uns sehr interessant, einfach zu sehen, wollen Sie das denn überhaupt? Will man denn überhaupt jemanden, der das sagt, der da Unterstützung bringt? Und da werden wir mal schauen. Was im Moment natürlich in den Fokus gerückt ist, ist der aktuelle Ebola-Ausbruch in Uganda. Und da sind wir gerade dabei, Unterstützung zu geben. Es ist im Moment tatsächlich technische Unterstützung. Aber auch hier wird wahrscheinlich jetzt die Anwendung vom Telegerät in recht nahe Nähe gerückt sein dadurch. Ukraine, auch hier telemedizinische Anwendung. Das Projekt hat relativ zeitnah nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine begonnen. Das Ziel ist die telemedizinische Anbindung von 12 Krankenhäusern unterschiedlichster Versorgungsstufen. Im Moment haben wir eine telemedizinische Anbindung der Krankenhäuser in Lviv, in Lemberg und in Odessa. Und an diese Unterstützung ist auch medizinisches Equipment, Laborkapazitäten gebunden. Da man ja auch immer wieder sieht, dass, wenn man, ich nehme an, es ist sicherlich in den allen Ländern recht ähnlich, dass wir alle in den letzten Monaten ukrainische Patienten mitbehandelt haben und das Spektrum hochresistenter Keime ist nicht gering. Und daher auch hier diese Laborkapazitäten, weil mit Unterstützung der Telemedizin das Ziel ist, dass man dort quasi auch Blutkulturen entnehmen kann, dass man Abstriche machen kann und das gemeinsam analysiert und dann die Beratungen quasi auch an das aktuelle Patientenspektrum, an das aktuelle Keimspektrum anpasst. E-Learning ist hier noch ein Punkt, das ist das, was wir aus unseren Webinaren und Workshops gelernt haben, damit man es nicht immer wiederholen muss und damit es auch allen immer wieder zur Verfügung gestellt werden kann, entsteht daraus ein E-Learning-System, das durch die Telemedizin und durch die Workshops unterstützt wird. Technischer Erfolg, das ist ja auch mal so eine Frage, gerade wenn wir über diese internationalen Projekte reden, funktioniert das denn überhaupt gut? Kann man das denn überhaupt miteinander verknüpfen? Weil gute Internetverbindungen haben wir ja auch seltenst bei uns in den Krankenhäusern. Es funktioniert tatsächlich fast besser international als national, muss man sagen. Also wenn man hier einmal das sind die Verbindungen und die Dauer, das funktioniert relativ gut. Was ich Ihnen letztendlich zeigen wollte, ist, dass Telemedizin eben nicht nur das, was wir hier auf der rechten Seite sehen, ist. Telemedizin ist nicht nur Unterstützung in der Akutversorgung auf Intensivstationen in Ländern, die schon eine ausgefeilte Intensivmedizin haben. Es ist auch gemeinsame Patientenkonsultation und Ausbildung am Arbeitsplatz. Es ist Peer-to-Peer-Teaching und Training. Es kann Kapazitäten aufbauen und es kann auch zum Wissenaustausch genutzt werden. Und das noch so ein bisschen zu verstärken, möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, was wir im Folgenden und in den folgenden Jahren planen. Nämlich es ist die Unterstützung dieser Länder in der Etablierung eigener Telemedizinnetzwerke. Weil gerade wenn wir über den internationalen Bereich reden, möchte man ja auch immer über Nachhaltigkeit reden. Und es ist natürlich nicht nachhaltig, wenn man nur die Erfahrung und das Wissen aus dem Ausland bringt, sondern das soll auch zu einem Wissenaustausch in den Ländern genutzt werden. Es ist das Ziel, ein Westbalkan-Netzwerk zu etablieren. Das ist auch schon im Beginn. Es ist das Ziel, ein zentralasiatisches Netzwerk zu etablieren. Wir unterstützen im Moment in Usbekistan die Anbindung regionaler Krankenhäuser an das große Krankenhaus, an das Notfallkrankenhaus in Taschkent. Und das Implementieren der E-Learning-Plattform hatte ich Ihnen schon genannt. Hier stehen jetzt die nationalen Sachen nicht drauf, das möchte ich aber nicht vergessen, aber weil ich so begeistert von den internationalen erzählt habe. Was ist aus unseren nationalen Projekten entstanden? Man muss sagen, dass das Innofo-Projekt, das wir im Jahr 2020 im März abgeschlossen haben, einen positiven Beschluss bekommen hat. Positiver Beschluss heißt, es bekommt oder es hat die Empfehlung der Überführung in die Regelversorgung bekommen. Und das ist jetzt die Krux. Eine Empfehlung des gemeinsamen Bundesausschusses in Deutschland in die Überführung in die Regelversorgung bedeutet, ja, das finden wir gut, das sollte man auch in Deutschland machen. Und wo stehen wir jetzt seit 2020 oder seit 2021, seitdem diese Empfehlung kam? Wir stehen da, dass wir überlegen, wie finanzieren wir das denn? Das ist nämlich die große Herausforderung, die wir im nationalen Bereich haben. Im internationalen ist es viel Unterstützung durch Gesundheitsministerien, viel Unterstützung, auswärtige Ämter, nationale Public Health Institute. Aber im Land ist es tatsächlich eine Finanzierung, die über die Krankenkassen erfolgen soll und muss. Und da stehen wir momentan und sind gespannt, was es mit unseren nationalen Projekten macht. Ganz zum Abschluss, dann bin ich fertig, möchte ich Ihnen noch ein kurzes Video zeigen. Das ist durch die Steve Biko, durch das Hospital in Pretoria gemacht worden. Es ist ganz niedlich, weil es tatsächlich, oder nicht niedlich, es ist ganz interessant, weil es so ein bisschen diese Besonderheiten der Telemedizin, die eben nicht nur direkte Patientenberatung ist, sondern Wissenserweiterung, nochmal so ein bisschen abbildet. Es ist recht werbelastig, ich hoffe es geht, vorhin ging's. Versuchen wir es doch mal so.
As Dean of the Faculty of Health Sciences at the University of Pretoria, I'm thrilled about the arrival of the new ICU robot at Steve Biko Academic Hospital.
And what it's going to do is it's going to put into touch the team in Germany together with the ICU team in South Africa.
This collaboration comes at the right time when we are faced with the pandemic.
This is where telemedicine and new technology that can be used to promote health, but also to close the existing gap, to create more equity in health access.
Who would have thought in those early days that we would now have machines that could help people to identify diseases in intensive care? I'm absolutely amazed that the technology has grown to that level.
In my experience, it was a huge advantage for every doctor at every hospital that had been part of this telemedical network. We can shorten thousands of kilometers and we can talk to each other.
I would like to thank our German partners, the staff at Steve Biko Academic Hospital and the Faculty of Health Sciences at the University of Pretoria for their efforts to get this new technology up and running during a critical period with the COVID pandemic.
jetzt aber. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.